called Ecuador. How and not
so der nächste Talk ist über Ecuador, wie ein autoritäres Regime die Welt an der Nase rumführt. Und Bethany Horn und her co-author are writing about how Ecuador is really interested in free speech, or yeah, they don't think so, and they will, you know, why they think that's a fact.
So, hi all, good night.
Hallo, guten Abend. Vielen Dank dafür, dass wir herkommen durften und uns zu unterstützen. Ich bin Pedro Noel, ich bin brasilianischer Journalist. Seit 2010 habe ich Felix Riss also verschiedenen Leaks gearbeitet, die und arbeite mit einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit Whistleblowing-Plattformen beschäftigt, die lokal verfügbar machen wollen in Island, Spanien, in Peru hoffentlich bald. Und wir haben auch eine Plattform in Ecuador, die nennt sich Ecuador Transparent. Und wir sprechen da später wieder mehr drüber. Jetzt stellt Bethany sich vor. Ich bin Bethany Horn. Ich bin in Ecuador aufgewachsen und ich habe aber als Journalistin angefangen zu arbeiten in Kanada, bin dann zurück nach Ecuador gegangen und habe bei der staatlichen Zeitung gearbeitet, El Telegrafo, für eine kurze Zeit. Und dann habe ich für eine akademische Wissenschaftsorganisation gearbeitet, die sich mit Urheberrecht und anderen solchen Themen beschäftigt, die die Regierung beraten. Was ich zuerst sagen will, ist, ich verstehe, dass Ecuador applaudiert werden muss und sich bedankt werden muss, dass sie Julian Assange Asyl gewährt haben. Und dass sie gegen die USA, sich damit gegen die USA stellen, dass sie halt WikiLeaks verteidigen. Das ist ein Menschenrechts-Issue. Ich denke, Julian Assange ist in Gefahr von der Auslieferung bedroht, aber Ecuador ist sein einziger Schutz. Aber es ist leider ein Trugschluss, dass es Auswirkungen hätte auf die lokale Regierung und lokalen Rechte. Und auch in der ecuadorianischen Regierung gibt es halt interne Kämpfe zwischen Fraktionen. Die Regierung war bis jetzt acht Jahre an der Macht und sie wollen noch viel länger an der Macht bleiben. Präsident Rafael Correa und die Partei, die er gegründet hat, wollen halt an der Macht bleiben und ändern die Regeln, damit sie an der Macht bleiben können. Und das geht halt schon eine Weile so, aber sie haben eine neue Verfassung geschrieben in 2008, die Grenzen gesetzt hat, wie lange man wieder gewählt werden kann. Und es gab 2 Jahre Diskussionen, wie sie das ändern würden und wollten halt unbedingt Rafael Correa wiedergewählt bekommen. Und dann haben sie die Verfassung geändert, aber Rafael Correa wollte dann nicht mehr antreten und dann haben sie es halt nicht für ihn geändert, aber sie haben es trotzdem geändert. Das ist nur eine so der Taktiken, die die Regierung hat, um an der Macht zu bleiben. Das sind halt die Gesetze, die sie erlassen. Ich würde gerne über ein paar der Gesetze sprechen, die sie gemacht haben, die mit Kommunikation sich befassen und wie das halt journalistische Freiheiten und Freiheit, Meinungsfreiheit beeinflusst. Und dazu kommen aber noch illegale Praktiken. Und Pedro hat Dokumente veröffentlicht, die das belegen. Zum Beispiel, die Verfassung schützt das Recht der Bürger auf Privatsphäre. Und das ist auch eigentlich illegal, das zu veröffentlichen oder darauf zu spionieren. Und es gibt halt andere Praktiken wie Drohungen und so. Und es kann nicht immer direkt zur Regierung verbunden werden, aber es gibt sie halt. Wir sprechen trotzdem drüber. Die Geheimdienste von Ecuador zum Beispiel. Das ist halt Ecuadors größtes Problem. Aber die anderen Institutionen der Regierung und zum Beispiel das sehr, sehr machtvolle Kommunikationsdirektorat sind halt.
Also die Gesetze in Ecuador müssen sich ändern, aber es muss auch dafür gesorgt werden, dass die Institutionen in Ecuador diese Gesetze befolgen. Und es muss auch internationaler Druck aufgebaut werden. Das ist einer der Gründe, aus denen wir hier sind. Also am Ende des Talks werden wir auch eine Nachricht an Korea aussprechen, denn wir wissen, dass er zuhört. Und wir wissen, dass er zuhört, weil, ich habe ein Foto von mir in diesen Leaks gefunden. Also ich weiß, dass ich eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit habe. Also wir wissen auch, dass er zuhört, weil er antwortet. Er ist sehr laut, sehr offensichtlich dabei. Er hat einen eigenen Twitter-Feed und als ich das letzte Mal über Ecuador geschrieben habe, hat er im Staatsfernsehen direkt darauf reagiert. Das war auch für 40 Minuten, das war auch interessant. Aber nein, wir werden dazu kommen. Also als allererstes möchte ich euch einen Hintergrund geben. Also der Schlüssel, um ihn zu verstehen, ist zu verstehen, dass er Kontrolle kreiert, er herstellt. Wir hatten ein Video, das wir eigentlich zeigen wollten, das hat leider nicht geklappt. Ich glaube, ich habe es verlinkt auf meinem Blog bbhorn.com. Ich hoffe, dass ihr es später seht. Ich werde es auf jeden Fall dorthin tun. Er schafft Kontrolle. Er hatte lange sehr hohe Zustimmungsraten, denn auf eine gewisse Weise stimmten Ecuadorianer ihm zu. Sie wollten Sachen unter Kontrolle halten. Und das ist ein Keyword, was wir hier haben. Ich möchte euch eine kurze Zusammenfassung von den 10 Jahren geben, in Ecuador, bevor Korea an die Macht gekommen ist. Also der erste wichtige Person in dieser Geschichte ist dieser Kerl. Er wurde 1996 gewählt worden, trotz des Hitlerbartes, den er da hat. Er war Populist, ein bisschen unvorhersehbar. Sein Nickname war El Loco, der Verrückte. Er war wirklich verrückt. Er würde einfach ins Fernsehen gehen und dort Lieder singen. Und er hat eine ganze Menge Geld unterschlagen. Das Parlament hat ihn für mental nicht geschaffen, erklärt, um Präsident zu sein. Der Kongress waren damals seine politischen Feinde. Sie mussten gegen das Gesetz gehen, um ihn seines Amtes zu entheben. Und letztendlich wurde er seines Amtes enthoben, nachdem 2 Millionen Ecuadorianer wochenlang in den Straßen demonstriert hatten und das Land im Wesentlichen zumachen musste. Also er ist der erste von drei. Das ist der erste von drei leichten Coups, drei Machtübernahmen. Seine Präsidentschaft war sehr kurz, die endete 1997. Der Kongress hat einen neuen Präsidenten ausgesucht. Der nächste Mann, der gewählt wurde, ist dieser hier. Er ist ein bisschen das Gegenteil von Abdullah dem Ersten. Er war sehr intelligent. Er war schon sehr bekannt als Politiker. Er war der Bürgermeister von der ecuadorianischen Hauptstadt. Und er war eigentlich sehr vorhersehbar als Politiker. Und während seiner Präsidentschaft wurde Ecuador von der schlimmsten finanziellen Krise seit Generationen getroffen. 70% der ecuadorianischen Banken haben geschlossen in dieser Zeit. Tausende von Familien haben ihre Ersparnisse verloren, Familien wurden getrennt, weil Menschen migrieren mussten nach Italien, nach Spanien, in die USA, um Arbeit zu finden. Er hat die Wirtschaft dollarisiert, also die Inflation war so schlimm, dass der Dollar quasi als Währung eingeführt wurde. Und wieder haben Leute angefangen zu demonstrieren, haben im Wesentlichen die Autobahnen komplett blockiert, haben überall demonstriert. Und ein General der Armee hat es abgelehnt, die Demonstranten davon zu hindern, den Präsidentenpalast zu übernehmen. Und wieder musste ein Präsident sein Amt verlassen und jemand anders hat dann kurz übernommen, hat die Präsidentschaft quasi zu Ende geführt. Das war der nächste weiche Coup. Das war, wann war das? 2001? Aber ja, wie auch immer. Als nächstes haben wir diesen Kerl. Er war tatsächlich der General der Armee, der die Demonstranten nicht stoppen wollte, als sie den Präsidentenpalast übernommen haben. Sein Name ist Lucio de Guterres. Er ist auch Populist. Er war anfangs sehr einigen linken und indigenen Bewegungen sehr nah, aber diesen Unterstützung hat er schnell verloren, weil er sehr neoliberal regiert hat. Und zu dem Punkt wussten Leute sowieso, naja, wir können ihn wieder loswerden. Also sie haben wieder demonstriert in den Straßen und plötzlich war er weg. Und am Ende von diesem ganzen Ding, also Ecuador hat eine sehr junge Demokratie, sie hatten eine Militärdemokratie für eine ganze Weile, Autokratie für eine ganze Weile, also Leute waren sehr frustriert, diese ganzen Coups waren schlecht für die Wirtschaft. Und die Leute waren bereit für etwas anderes, für etwas Neues. Also 2006 wurde Rafael Correa, er hat eine Kampagne gehabt. Er war dort mit einer komplett neuen Partei. Er versprach, den Kongress aufzulösen. Und er wollte neue Wahlen durchführen, nachdem er gewonnen hat. Und naja, er hat gewonnen. Er wollte die Verfassung ändern. Er hat sehr viel Unterstützung dafür bekommen, zu versprechen, dass er anders sein würde. Und es hat alles sehr gut angefangen. Und viele von uns, auch ich, waren sehr aufgeregt und haben uns sehr gefreut über seine ersten Jahre. Und wir fanden den Verfassungsvorschlag sehr gut. Aber so ungefähr in 2010 hat er die Kontrolle verloren. Und ihr erinnert euch vielleicht, Kontrolle ist für ihn sehr wichtig. Es gab einen Protest, eine Demonstration von der Polizeigewerkschaft, die mehrere Straßen gesperrt hat. Und Leute haben sich wieder an 1997 und 2001 und 2003 erinnert. Die Polizei hat ihn in eine Ecke getrieben. Er brauchte das Militär, um ihn aus einem Krankenhaus zu retten. Es gab eine Schießerei. Leute wurden verletzt. Er nennt es einen Coup-Versuch. Ich würde es nicht einen Coup-Versuch nennen. Das ist eine Debatte, über die wir ein anderes Mal reden können. Aber was wirklich wahr war, ist, dass er damals wirklich Angst bekam. Und nach 2010 gab es einen Konflikt zwischen der Kontrolle, die er wollte, und der eigentlichen Politik, die er durchführen wollte. Also ich würde gerne über die Gesetze reden, die rechtliche Seite von diesen ganzen Sachen, die in Ecuador passiert sind, die die Pressefreiheit gefährden. Also das erste war die Verfassung von 2008, also die, wie ich gesagt habe, einige sehr progressive und sehr gute Innovationen da drin hatte. Das hat die Medien betroffen, denn es hat die Trennung von Leuten, die den Medien gehörten und Leuten, die andere Dinge besaßen, diese Dinge wurden getrennt. Die einen konnten dann nicht mehr von der Regierung enteignet werden. Also die Leute unterstützten das, weil sie nicht wollten, dass Banker Macht über die Medien hatten. Aber es führte zu einer anderen Konzentration. Also der Staat hat diese Medien dann nie verkauft. Und am Anfang gehörten dem Staat 9 Medien, jetzt sind es 42. Und diese Konzentration, dieses Monopol wird schlimmer und es wird immer mehr zunehmen. Und das vor allem, weil nach und nach immer mehr Zeitungen nachgeben, andere machen zu. Das zweite Gesetz ist das Kommunikationsgesetz von 2013. Das war eine Art Wunsch von Korea. Er wollte das eigentlich schon vorher durchbringen, aber vorher hatte er keine Unterstützung gehabt in der Nationalversammlung. In diesem Gesetz, dieses Gesetz schafft das Verbrechen, ein Verbrechen namens Media Lynching. Das nennt er eine koordinierte Verbreitung von Informationen. Das klingt sehr nach Information, nach Journalismus. Aber es ist illegal, solange es zum Ziel hat, jemanden zu schädigen. Es sagt nicht aus, dass diese Informationen falsch sein müssen. Diese Informationen können auch wahr sein.
Also dieses Gesetz macht Medien-Outlets dafür verantwortlich, für Kommentare und alles Mögliche, und die können zugemacht werden, und dann können Korrekturen zum Beispiel erzwungen werden, auch eben wenn die Fakten nicht stimmen. Das ist ein Cartoon über eine Polizeiattacke auf eine Demonstration, und die Regierung mochte es nicht und sie meinten, dass sie eine Korrektur zeigen müssten. Und dann hat er eine Korrektur gezeichnet, wo die Polizei ganz nett klopft und ganz lieb fragt, ob sie die Computer mitnehmen dürfen. Und ja, wir packen es in einen geschlossenen Umschlag, um die Beweiskette nicht zu stören. Und ja, frohe Weihnachten. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und sie haben dann dieses Magazin gefragt, eine Korrektur zu zeichnen, weil sie fanden, dass die Abrisskugel, die das Logo des Sozialamts zerstört, irgendwie nicht nett war. Und das war dann die Korrektur, also halt einfach ohne Abrisskugel. Ein bisschen langweilig, aber ja, sie dürfen große Strafen verhängen, schon über 200.000 Dollar oder so. Und ja, Journalisten wollen natürlich keine Strafen bekommen, also sie überlegen natürlich, was sie sagen können, ohne dass sie eine Strafe bekommen.
Ja.
Und das dritte Gesetz, was jetzt letzten Monat war, haben sie die Verfassung geändert, nachdem Kommunikation ein öffentlicher Dienst ist, und man weiß nicht genau, was sie damit meinen, aber es heißt, dass Kommunikation eine Aufgabe des Staates ist, wie Wasser und Strom. Und die Journalisten wissen halt nicht genau, was das heißt, und sie haben Angst davor, weil sie befürchten, dass es in die Richtung geht. Und dann gibt es noch andere Bedrohungen. Ich habe ein paar mitbekommen, kann mich später danach fragen. Andere haben auch andere Sachen erlebt. Und dann die illegalen Strukturen, die mit den legalen Strukturen zusammenarbeiten. Ecuador war so der Star des Hacking-Team Infodumps, der geleakt wurde, die bei WikiLeaks veröffentlicht wurden. Oder veröffentlicht wurden bei WikiLeaks und dann von einem freundlichen Hacker davor veröffentlicht wurden. Das ist der Empfangsbeleg, glaube ich, mit dem Vertragsarbeiter Criola, der aus Belize ist. Die Regierung hat nicht gesagt, hat bestritten, dass sie damit eine Vertragsbeziehung haben. Und natürlich haben sie nicht mit dem, sondern mit Hacking-Team eine Vertragsbeziehung gehabt. Und ja, Pedro sagt jetzt, was die Dokumente gezeigt haben.
Ja.
Könnt ihr mich hören? Ja. Gut. Ich gebe ein praktisches Beispiel von zwei Veröffentlichungen.
illegal surveillance in Ecuador.
Über öffentliche illegale Spionage in Ecuador. Ecuador Transparente, das ist eine lokale Plattform für Whistleblowing, die GlobalLeaks Software benutzt. Die erste Veröffentlichung war von August. Es sind 31 Stücke ecuadorianische Geheimdienstinformationen. Es geht über Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Umweltschutzaktivisten und Politiker. Und sie haben halt es auf physische und digitale Weise gemacht. Sie haben zum Beispiel Daten gesammelt der Regierung. Sie haben halt Profile aufgebaut über Leute, zum Beispiel über den Cartoon. Über den Journalisten im Cartoon oder den Cartoon-Schreiber. Es ist ein Profil von ihm, also wohin er gereist ist, wie lange er da war, zu welchen Daten, wie viel Geld er hat, wie viele Karten er hat, wie viele Häuser er hat und alles sowas. Man könnte sagen, es ist legal, weil es Regierungsinformationen sind, aber dann gibt es noch die digitale Überwachung, also basiert auf Metadaten und aktiver Überwachung, basieren auf Metadatenüberwachung. Wir wissen nicht genau, wie sie sie bekommen. Wir denken, dass sie mit Internet Service Providern zusammengearbeitet haben. Und ja, dann wissen wir, wer wen angerufen hat, wer welche E-Mails an wen geschrieben hat. Und dann bauen sie daraus so detaillierte Reports. Ja, und das ist halt auch, war auch eine Reporterin von einem großen Fernsehkanal. Und das ist halt der Beweis, dass sie wirklich Leuten, zum Beispiel hier dem Bürgermeister der größten Stadt, wirklich in sein Leben rein sind und ihn aktiv überwacht haben. Und dann haben sie zum Beispiel einen Brief geschrieben an unseren deutschen Medienpartner, Netzpolitik in dem Fall, und haben halt gesagt, dass sie die Dokumente runternehmen sollten und dass ja Netzpolitik kein guter Journalismus wäre, haben unserem Internet-Service-Provider geschrieben, gesagt, dass wir verschiedene Straftaten machen würden, zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen, weil in den veröffentlichten Dokumenten Logos der Regierung drin waren und dass wir gegen 5 Artikel des Strafrechts verstoßen hätten.
So, thanks for both Greenhost and Netzpolitik for sticking with the materials online and telling us that they received this material and for publishing the material.
Ja, danke an Netzpolitik und Greenhost, dass sie nicht nachgegeben haben und die Sachen online gelassen haben. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also kurze Veröffentlichung. Ihr seid die Ersten, die diese Sachen sehen. Ich habe es vor 15 Minuten hochgeladen. Es ist eine Analyse der Risikofaktoren für die ecuadorianische Demokratie. Und hier sieht man dann, was sie als Risikofaktoren für demokratische Stabilität sehen und was sie als Beweise dafür sehen. In der Mitte sind die Medien. Also was für sie am wichtigsten ist und am gefährlichsten, ist, dass sie Medien haben, die wichtigsten Sachen, über die wichtigsten Sachen in der Gesellschaft berichten. Dann haben sie halt Grafiken, die wichtigsten Medienberichte beschreiben. Und das ist halt so ein Risikoevent, das sie beschrieben oder analysiert haben. wo es um den Gesetzeswechsel geht. Und die dachten dann, dass der Gesetzeswechsel und vielleicht die Bürger wütend machen würde. Und wenn die Medien das richtig berichten würden, dann könnte das halt sehr, sehr gefährlich für die Regierung werden. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Und es ist ES, aber es soll IS sein. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, das zu entwickeln. Wir haben ein paar, paar Zusammenfassungen. Es gibt komplexe Probleme und braucht komplexe Kritik. Natürlich ist es super, dass Ecuador Julian Assange geholfen hat, aber ist Ecuador wirklich daran interessiert, innerhalb des Landes freie Meinungsäußerungen zu gewährleisten? Nein. Deswegen kann man Ecuador wirklich, wirklich gut kritisieren und trotzdem WikiLeaks, WikiLeaks kritisieren. Und wenn man das nicht macht, dann ist es genau, habt ihr genau die Argumente, die das ecuadorianische, die ecuadorianische Regierung eben will, weil sie eben externe Kritik vermeiden wollen. Ich will euch zwei Mitteilungen mitgeben. Die erste ist für euch, die internationale Gemeinschaft. Also bitte unterstützt diese Informationen und verteilt sie, weil wir sie nicht weil sie nicht genug verbreitet ist. Und sie ist oft von Anti-WikiLeaks-Feelings gefärbt, wenn es halt berichtet wird über die Informationen. Also bitte teilt die Informationen entweder mit euren Institutionen oder persönlich. Und wenn ihr uns, ihr könnt das auch gerne Leaks schicken, wir werden es weiter veröffentlichen. Und um zum Ende zu kommen, wir können gerade nicht tweeten, weil Bethany geblockt ist. Sie hatten eine etwas verärgerte Twitter-Konversation, aber später kennt ihr wie. Die zweite Mitteilung ist zu ihm, Mr. Rafael Correa, den Präsident der Republik Ecuador. Wir fragen ihn, bitte die Geheimdienste besser zu überwachen, damit sie halt verantwortlich sein können für was sie tun, und zumindest sie müssen nicht mal zum nationalen Parlament gehen, um Antworten zu geben. Sie können einfach Nein sagen oder halt bestreiten, dass sie Zeit hatten. Und so, es gibt halt keine Übersicht über irgendwas. Wir wollen dem Präsidenten außerdem noch sagen, dass er die Mechanismen im Geheimdienst neu gestalten soll, um halt wirklich Verantwortlichkeit und Transparenz und herzustellen. Und bis das passiert, werden wir weiter veröffentlichen, und wir werden keine Angst haben vor Drohungen, Spionage oder anderen Gefahren. Das muss er wissen. Das Letzte, was wir von ihm wollen, dem Präsidenten der Ecuadorianischen Republik, dass die Bürger und alle Fremden, die in Ecuador arbeiten, dass sie halt das Recht auf freie Meinungsäußerung und Auslebung haben, was es halt ein fundamentales Grundrecht ist. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ja. Ihr könnt, wenn ihr gehen wollt, könnt ihr gerne gehen, aber wir haben schon ein bisschen überzogen.
Answer them. Yeah. So we've got the first question at mic number 2.
Hi.
Also wir hosten Pedros Website und wir wollen sagen, wir haben keine Strafbefehl oder irgendwas bekommen, aber wir haben es auch nicht weitergeleitet, weil es eine illegale Anfrage war, es zu löschen. Also danke dafür.
Okay, another question from Mike.
Noch eine Frage vom Mikrofon Nummer 2. Ich wollte fragen, ob es Reaktionen gab von der Regierung auf rechtlichem Weg oder an weiteren Drohungen.
Ich meine, gegen uns? Es ist nicht so, dass wir das beweisen könnten. Bethany hat euch gerade darüber über rechtliche Dinge erzählt, die sie über andere getan haben. Wir haben euch nur gesagt, es gibt Druck gegenüber möglichen Quellen und es ist immer schrecklich, wenn man Ecuador verlassen muss im Flughafen. Das ist aber mehr als das. Das ist nichts, nein. Und dann natürlich diese Briefe, über die Druck ausgeübt wird. Aber bisher, vielleicht gibt es irgendwelche Untersuchungen gegen uns, aber bisher ist es wirklich nur Angst und Druck.
Nächste Frage, Mikrofon Nummer 6. Hallo. Danke für den Talk. Ich wollte nur wissen, ich glaube, auf dem Präsidentenseite hier hat es gesagt, meine Kraft.
Meine Kraft durch die Verfassung, die Verfassung, die er geändert hat.
Okay, so next question.
Nächste Frage, Mikrofon Nummer 3. Hallo. Welche digitale Technologien und Tools könnten nützlich sein oder zu Journalisten in Ecuador?
Also all die, die ihr ohnehin Journalisten empfehlen würdet. Also du hast mehr Erfahrung als ich damit, wenn es darum geht, Journalisten auszubilden, zu trainieren für diese Dinge. Es ist so ein bisschen, man kämpft einen Kampf auf einem absteigenden Hang, also man hat quasi eine schlechtere Position. Es gibt total viele Tools, die kennt man auch überall auf der Welt, nicht nur in Ecuador. Und ich glaube nicht, ich bin die beste Person, um darüber zu reden. Aber du kannst zum Beispiel nach Tor suchen einfach. Also ich wünsche mir, Journalisten in Ecuador würden Tor benutzen. Ich wünsche mir, sie würden OTR benutzen. Ich wünschte, Journalisten in Ecuador würden Signal benutzen. Und ich wünschte mir, am besten wäre es, wenn sie ihre Festplatten endlich verschlüsseln würden. Denn ihr seht, es gibt Polizeidurchsuchungen, es gibt eine Gefahr. Also es geht nicht nur um Journalisten, es geht auch um Twitterer. Ein Twitterer, der getwittert hat, oh nein, sie, die Person hat getwittert über Vetternwirtschaft in einer der Ministerien getwittert und wurde deswegen für 2 Wochen ins Gefängnis geschickt. Die Person hat keine inkorrekten Informationen veröffentlicht. Es wurde einfach nur als eine ungerechtfertigte Anschuldigung gesehen, aber es war nicht falsch. Also ganz normale Menschen sind auch einfach in Gefahr. Und sie sollten alle ihre Kommunikation und ihre Festplatten zu Hause schützen. Und das passiert sehr viel und es wird immer nur schlimmer.
Next question.
Nächste Frage von Mikrofon Nummer 1. Hallo. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist, wie hat das Rechtssystem reagiert auf diese neuen Gesetze über die Meinungsfreiheit? Und die zweite Frage, was ist der Status von Internetfreiheit oder Internetzensur in Ecuador?
Also ich glaube, die erste, kann Bethany am besten antworten. Es gab eine gesamte Erneuerung des Systems. Und die zweite, also der Zustand, was Internetfreiheit angeht. Also wir wollten eigentlich noch etwas anderes heute veröffentlichen. Aber vielleicht können wir es morgen veröffentlichen. Also das ist dieses, wir haben Beweise, dass sie Twitter und Google geblockt haben für einige Tage, denn eine anonyme Gruppe hat diese Dokumente vor 2 Jahren veröffentlicht. Also wir haben Beweise, dass sie YouTube und Google geblockt haben. Also ich denke, was die Internetfreiheit angeht, naja, das ist eine sehr schlechte Situation. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr interessant, was gerade passiert in Ecuador. Denn man sieht wie leichtere Taktiken benutzt werden. DMCA, Anträge, dass manche Sachen runtergenommen werden bei Facebook oder YouTube, wo es darum geht, Accounts zu schließen, wo Videos verschwinden. Und die Regierung investiert sehr viel in Propaganda. Es gab sehr viele Publikationen, die gesagt haben, dass die Regierung für eine wahre Armee von Trollen bezahlt, die einfach bestimmte Nachrichten in die sozialen Medien schickt, damit um die Konversation in eine bestimmte Richtung zu lenken, die sie gerne hätten. Also es ist wirklich interessant. Ich sehe nicht viele von diesen Shutdowns oder viele Blogs, aber es gibt definitiv Versuche, zu beeinflussen, was gesagt und gelesen wird.
Did you have another question now?
Hattest du noch eine Frage? Danke.
So mic number three, please.
Mikrofon Nummer drei. Ich stimme euch zu, es gibt viel problematische Sachen und ich finde es super, dass Pedro diese Liste von Fragen und Antworten gemacht hat. Ich habe zwei kleine Fragen. Die Benutzung des Wortes authoritarian. Warum ich das frage, ist, wenn es jetzt nicht um Rafael Correa geht, sondern auch um seine Partei, und die haben halt noch viel, eine hohe Zustimmung. Aber naja, egal. Es ist ein Wahlsystem und es scheint ja noch zu funktionieren. Ich habe jetzt keine Anschuldigungen von Wahlbetrug gelesen. Und auch wenn es halt schlimme Sachen gibt, ist es wirklich autoritär, weil es ja noch Demokratie hat. Und ihr arbeitet mit diesem Vloxis und die wurden ja von der Regierung bezahlt. Und so scheint es, dass es ist halt eine komplizierte Sache und eine große Regierung, die in viele verschiedene Richtungen geht. Und es gibt anscheinend auch gute Seiten der Regierung, die in andere Richtungen gehen.
Ich denke, es gibt immer weniger und man kann vielleicht sagen, dass es viele Leute gab, die in die richtige Richtung gehen wollten, aber man sieht, wie sie nacheinander verschwinden und die Regierung verlassen, weil sie verstehen und sehen, wie schwierig es ist, wirklich Fortschritt zu haben. Und deine erste Frage, wenn es um die Frage des Wort autoritär geht. Also, ja, wir würden vielleicht später, also was die Demokratie angeht. Die Partei hat tatsächlich die letzten Wahlen in Ecuador verloren. Sie haben die Wahlen für den Bürgermeister, die Bürgerwahlen in vielen Städten verloren. Es waren die letzten Wahlen, die es gab. Und die meisten, es wurde weithin als eine Ablehnung ihrer Führung angesehen. Und die nächsten Wahlen sind in 2 Jahren und es sieht nicht wirklich gut aus für sie. Und ich würde nicht auf sie wetten. Aber nein, du hast recht, es ist eine Demokratie. Also, glaubst du, dass es besser wird, wenn diese Partei verliert? Glaubst du, die rechte Opposition wäre besser? Nein, also das kommt auf die Opposition an, und wer dort ist. Also wer als nächstes kommt. Es ist keine Demokratie. Bloß weil Leute abstimmen, heißt nicht, dass du eine Demokratie hast. Aber wenn die Leute nicht die Informationen haben, sich zu entscheiden, sich für jemanden zu entscheiden, der ihr Präsident werden soll, dann ist es ja keine Demokratie, wenn sie nicht entscheiden können, wirklich, wer sie führen soll. Deswegen haben wir das Wort autoritär dahin getan. Denn die Menschen haben nicht wirklich genug Informationen, um diese Entscheidungen zu fällen. Und wenn sie nicht wissen, was ihre Anführer tun.
Gibt es dann überhaupt Demokratien?
Nun ja, wir alle wissen die Antwort auf das.
Noch eine Frage von Mikrofon Nummer 3. Also danke für den Talk. Ich habe mit Bethany schon viel geredet. Und ich fand es super, dass es die Idee gibt der Separierung zwischen dem Staat und den Geheimdiensten. Und ich glaube, es gibt Elemente der ecuadorianischen Regierung, die den WikiLeaks wirklich wichtig ist. Zum Beispiel haben sie angeboten, mich zu beschützen vor den USA, und ich war schon oft in Ecuador. Und wenn ich da war habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Geheimdienst. Und der Präsident zum Beispiel hat mich dann beschützt vom Geheimdienst. Und sorry, dass es so lange dauert, aber meine Frage, Sie haben mich beschützt. Sie haben mir gesagt, dass der Geheimdienst gefährlich ist. Wenn der Geheimdienst sich nicht mag, selbst wenn du ein Gast des Präsidenten bist, dann hast du ein Problem und du wachst im Graben auf mit einem Kugel im Kopf. Und sie haben nicht mal die Möglichkeit, ihre Gäste zu beschützen. Und wenn man das dann ein Staat nennt und wenn man sagt dann, dass die Politiker und der Geheimdienst das Gleiche sind, dann finde ich, das ist so eine Vereinfachung. Und es ist halt vielleicht nur zu wenig Informationen über wie die Zusammensetzung ist, wo man halt sieht, auf der ganzen Welt auch, dass die Geheimdienste und die Staaten einfach nicht gut zusammenarbeiten und total, man kann sich dagegen auch gar nicht beschützen, weil sie totale Informationsgewalt haben. Und eure Kritik geht wirklich gegen den Geheimdienst vor allem und nicht gegen den Staat. Ich habe den Verteidigungsminister, also den vorherigen Verteidigungsminister getroffen und als ich sie getroffen habe, hat sie gesagt, es gibt Elemente in der ecuadorianischen Regierung, vor allem der Geheimdienst, die wirklich uns alle umbringen wollen, den Präsidenten und sie zum Beispiel. Und man kann halt nicht sagen, dass es das Gleiche ist. Und es gibt wirklich viele Leute, die ihr Leben in Gefahr bringen. Und ja, es gibt auch CIA-Elemente im Land, wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel den Counterintelligence-Chef getroffen und ja, das war ein super weirdes Gespräch. Könnt ihr bestätigen, dass der Geheimdienst das wirkliche Problem ist und der Geheimdienst die politische Klasse kontrolliert?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so. Also der Geheimdienst ist ein Problem. Ich persönlich denke auch, dass der Geheimdienst Teil eines größeren Problems ist. Und das ist, wie Bethany schon gesagt hat, es gibt einige ganz andere rechtliche Möglichkeiten, die Pressefreiheit zu beschränken. Und ja, der Geheimdienst ist etwas anderes als die Regierung. Und in gewisser Hinsicht respektieren sie nicht, was Korea eigentlich will. Also wir haben Beweise, dass sie auch Koreas Partei ausspionieren. Obwohl ich glaube, dass Korea genug Macht hat, um das zu ändern. Und dass er genug Macht hat, um diesen Geheimdienst zu ändern und ihn komplett zu restrukturieren. Vielleicht möchte er es nicht und vielleicht macht es politisch keinen Sinn für ihn momentan, besonders da, vor allem, weil die Wahlen gerade jetzt kommen. Aber ich denke, das ist auch, was wir versuchen, euch mit diesem Talk zu sagen. Wir möchten nicht nur die Regierung kritisieren, aber wir versuchen wir haben zwei diese kleinen Forderungen an Korea. Also zumindest einen gewissen Kontrollmechanismus für den Geheimmechanismus zu schaffen und für eine gewisse Transparenz für den Geheimdienst. Das ist unsere Forderung. Und was er nach diesem Talk sagen wird, ist, Korea wird ins Fernsehen gehen und sagen, der Geheimdienst wird schon überprüft und es gibt Richter, die jede Überwachung gutheißen müssen. Und Korea hat den Geheimdienst 2009 gegründet, das ist sein Baby. Und er wird sagen, wir haben diesen neuen Plan geschrieben für die nationale Sicherheit, wir haben die ganzen alten Cops rausgeschmissen, wir haben jetzt eine neue Agentur. Also er verteidigt sie, auch in der Öffentlichkeit. Und er ist sehr schlecht darin, Kritik zu akzeptieren und Reformen durchzuführen. Und das ist vermutlich eine seiner größten Schwächen. Also ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt muss man ihn schon dafür verantwortlich machen, wie er mit dem Geheimdienst umgegangen ist. Wenn du glauben möchtest, dass der Geheimdienst so böse ist, dass der Präsident des Landes ihn nicht reformieren kann, ihn überhaupt nicht ändern kann. Also ich werde einfach eine andere Meinung haben. Also ich stimme dir zu, dass der Geheimdienst das größte Problem ist.
Okay, got one more question from mic number
two. Noch eine Frage von Mikrofon Nummer 2. Ich habe mich nur gewundert, bei der Diskussion über den Geheimdienst, wie seht ihr das im größeren Kontext? Also, wer ist die Bulldogge oder wer ist das Böse? Ist es der Geheimdienst, den Korea geschaffen hat, oder ist es halt der Gegenteil? Oder ist der Geheimdienst wirklich, wirklich der Böse?
Es ist komplizierter als das. Wir können es nicht einfach so herunterbrechen. Für mich ist das Teil eines großen Problems. Also wie Jacob auch gesagt hat. Aber ich denke, dass der Geheimdienst wirklich die Kontrolle des Präsidenten verlassen hat. Und wenn er jetzt nichts tun kann oder er jetzt nichts tun will, dann ist er auch ein Komplize zu dem, was sie tun. Aber ja, ich denke, die beiden Dinge, also er hat eine gewisse Kontrolle, aber auf der anderen Seite, es gibt Dinge, die der Geheimdienst tut, die ohne ihn zu fragen, und er kann den Geheimdienst nicht wirklich davon abhalten.
Es gibt noch eine Frage von Mikrofon Nummer 3. Ich bin froh, dass du das gesagt hast, aber ich hätte jetzt auch noch mich setzen können, aber wollte noch was sagen. Also der Geheimdienst ist so das größte Problem, aber was meine Frage ist, wie schaffen wir die Geheimdienste ab? Und ich komme so aus der technologischen Kryptographie, also wie machen wir das sicherer? Und vielleicht werdet ihr mit einer Revolution besser dran, und wie vielleicht mit einer kleinen Revolution, also wie man den Geheimdienst wegschaffen könnte. Zum Beispiel sagen wir, Obama, ist er wirklich für jedes schlechte Ding verantwortlich, was in Amerika passiert? Jedes Mal, wenn ein Cop einen Schwarzen erschießt. Also wir müssen wirklich uns das anschauen, was ist die politische Klasse in Ecuador, was kann die tun und was können wir als internationale Gemeinschaft tun? Und das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. Also das könnten wir dann in einen politischen Aktionsplan einfließen lassen, um das dann wirklich umzusetzen. Aber die Frage ist, was machen wir und was können wir machen? Und ja, hallo zu unseren Freunden bei den Geheimdiensten, beim Geheimdienst. Und wenn wir sie verantwortlich halten wollen, was ist wirklich das Ding, was wir machen wollen? Fackeln wir das Gebäude ab? Das ist jetzt vielleicht keine so gute Idee. Sie können auch einfach umziehen. Also vielleicht finden wir da einen Pool unsere Leichen nächstes Mal, wenn wir alle da sind. Aber wir wissen, dass sie Massenüberwachung machen. Sie haben mich sogar gefragt, ein Massenüberwachungssystem zu bauen.
Also danke, dass du das gesagt hast. Also ich wusste das, aber ich konnte es nicht sagen. Also danke, dass du es gesagt hast.
Ich habe ihnen gesagt, ja, screw yourself. Ich habe dem Präsidenten erklärt, dass sie mich das gemacht hatten, sie mich gefragt hatten, wirklich an den Gerichten und den Politikern vorbei. Und ja, sie haben ja, das ist ein Übersetzungsproblem, und ja, es ist vielleicht auch kein Übersetzungsproblem, sondern ihr wollt einfach das, dann wollte ich ihren Namen haben, aber ja. Also was machen wir dagegen, gegen solche Aktionen des Geheimdienstes? Was wollen wir wirklich von Korea, also wenn wir wirklich da war, als ich da war, was machen wir? Du kannst nicht gegen ein Militär oder gegen einen Geheimdienst einfach so angehen, weil sonst töten sie euch. Und die hätten mir wirklich erzählt, dass ein CIA-Agent mir nach Ecuador gefolgt wäre und sie hätten ihn zurückgewiesen. Also ich gehe einfach nicht zurück nach Ecuador, aber für Leute in Ecuador ist das einfach keine Möglichkeit. Was ist unser Aktionsplan? Also ich habe...
Ich kann nicht glauben, dass du uns all diese Dinge erzählt hast. Ich kann es auch nicht glauben. Also ich habe jetzt einen Kopfschmerzen. Ja, der Kaffee hier ist gut. Also ich glaube wirklich... Also,
sorry für die letzte Frage, aber wir können da, glaube ich, nicht so viel sagen. Danke vielmals für den Talk und für die Fragen und die Diskussionen.